Das ist doch scheiße. Und dass die Leute das einfach nicht raffen, das ist deren Verhängnis. Und deswegen wird's auch nicht besser. Punkt. Sorry. Das kam gerade wie Rotz aus meiner Nase. Das musste...
Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex.
Bonjour.
Oh, bonjour.
Ich hab mir mal einen kleinen Tee mitgebracht, damit meine Stimme hält. Ich hoffe, das klingt nicht zu nasal auf
was
der
deine, Seite. Dass deine Stimme hält, dass du hältst, was deine Stimme verspricht. Ist das ein Hausmantel, was du da trägst?
Ja, ja, den habe ich immer an, wenn mir ein kleines bisschen kalt ist. Mir ist ein kleines bisschen kalt.
Schön.
Heute mal aus heimatlichen Gefilden.
Ja, aus meiner Bibliothek. Ja, war logistisch heute nicht anders zu bewerkstelligen.
Was ist da hinter dir, dein links, hinten oben links, diese Buchreihe? Sind das Horror-Comics oder was ist das?
Das ist einmal das große Braune, ist die Gesamtausgabe von Calvin and Hobbes Comics. Und das andere ist von meiner Frau The Preacher, das amerikanische Original in Bänden.
Ich kenne mich null aus, das hat mir beides leider nichts gesagt.
The Preacher kennst du vielleicht, gab es auch eine Serie davon irgendwie, ist ein relativ schon krasses Comic, so, aber unterhaltsam.
Ihr seid so richtig in Comics drin, ja?
Nee, aber so ein bisschen. Was habe ich denn hier noch Comic-mäßiges? The Far Side Gallery von Gary Larson, die Gesamtausgabe habe ich. Die Moomin Deluxe Anniversary Edition.
Ah, das finde ich sehr relatable.
Von Tove Hansen. Also alles, was sie jemals gemacht hat, ist da auch drin. Ja, ansonsten war es das fast schon comic-mäßig. Ein paar Peanuts. Peanut-Comics tun noch hier rumfliegen. Aber ansonsten, ich bin Calvin and Hobbes und meine Frau, das Lieblingscomic ist Preacher.
Das alles direkt neben juristischen Fachbüchern.
Kunst und Kulturgeschichte.
Ich sehe jetzt so diese beiden roten Einbände, die sehen sehr nach juristischer Fachliteratur aus oder sowas.
Das ist die Verfassung vom Freistaat Thüringen Kommentar und dann toll. Von Gerd Köhnen, Ursprünge und Geschichte des Kommunismus.
Hauptsache rot, alles klar. Apropos rot, ich hätte für den Kundenservice, falls ich das heute überlebe, hätte ich auch was in dieser Farbe.
Ah, schön. Ja, bin ich mal gespannt. Ich werde, um dein Martyrium zu verdeutlichen, keinen Huster rausschneiden von dir heute irgendwie.
Naja, mal gucken, was kommt. Aber vielleicht kannst du ja den heutigen Podcast so ein bisschen mit deinem Input der letzten Woche starten, was für dich gerade auf der weltpolitischen und auf deiner persönlichen Ebene bedeutsam war. Weil ich habe irgendwie so das Gefühl, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, ist irgendwie nichts anderes passiert, als die ganze Zeit passiert ist, als wir gesprochen haben. Also, you know what I mean? Irgendwie
ist das ist ja das, was du dir gewünscht hast im letzten Podcast eigentlich, dass jetzt nicht da irgendwie der nächste Präsident irgendwo rausgezerrt wird aus Kolumbien, aus Brasilien oder wo sonst irgendwie noch eher auf der linken Fahrspur befindliche Politiker unterwegs sind.
Na, von Donald Trump aus betrachtet ist so Friedrich Merz auf der linken Fahrspur.
Ja, gut, das stimmt. Das stimmt auch wieder. Ist da überhaupt auf irgendeiner Fahrspur? Aber jetzt hat er sich ja, das ist tatsächlich ein Thema, was mich ein bisschen beschäftigt hat, wo ich ein bisschen was gelesen habe, dass ja unser Bundesfriedrich sich jetzt endlich um die Wirtschaft kümmern möchte. Die Koalitionsparteien jetzt versuchen sich wieder so ein bisschen ihrem Klientel zu widmen. Ne? Die SPD mit irgendwelchen obskuren Erbschaftssteuerreform und einem Deutschland-Warenkorb habe ich heute gelesen. Das ist ein Konzept, das... ein Grundstock von bestimmten, ist glaube ich nicht der Warenkorb, mit dem die Inflation berechnet wird, sondern von Grundnahrungsmitteln irgendeine Preisgarantie oder eine Preisdeckelung oder irgendwas haben soll. Das hat mich doch dann schon an die Butter- und Brotpreise in der DDR irgendwie erinnert. Also Nicht, dass ich dem total negativ gegenüberstehe, aber das sind, glaube ich, nicht die Probleme, die die Leute haben. Also würden die lieber Spotify- und Netflix-Preise deckeln oder so. Ich glaube, da hätten sie beim Klientel mehr Anklang, ne? Anstatt dass das im Monatstakt erhöht wird, die Raten. Also wieder mal ein bisschen an der Realität der Bevölkerung vorbei, finde ich.
Na, auch so konstruiert klingt das, ne? Also ich persönlich kriege da sofort so eine Aversion, alleine gegen dieses Wort. Das ist so konstruiert alles.
Ja, Wahlkampf-Gag. Der Deutschlandkorb. Also, weiß ich nicht. Der Deutschlandkorb, das klingt für mich, als ob da 5 Kilo Sauerkraut und eine Mauserpistole drin sind oder irgendwas. Und das war's dann. Ne? Also, das ja, Deutschlandkorb, das ist so ein bisschen Bild-Zeitungsniveau. Irgendwie finde ich, aber so als Wahlkampf-Gag, als Stichwort wird sowieso nichts draus, aber die Leute haben sollen irgendwie das Gefühl haben, dass man sich drum kümmert. Also das ist an Armseligkeit echt nicht mehr zu überbieten. Und auch in der Berichterstattung, ne, ich habe da irgendwie auf MDR Info aus Halle, glaube ich, oder? Sitzen die nicht in Halle, wenn ich mich nicht irre? Ich weiß es nicht.
Also die Kultur sitzt in Halle.
Ach, MDR Kultur ist in Halle, sorry, ja, habe ich gerade verwechselt. Ja.
So. Die Kultur ist in Halle, das haben wir nochmal geklärt. Fahren Sie fort.
MDR Kultur ist gar nicht schlecht, aber was mich da aufgeregt hat, war, dass diesem Deutschlandkorb gegenüber, da wurden wieder nur irgend so ein paar Wirtschaftsheinige Schwurbler von irgendwelchen Lobbyverbänden und irgendwelche gepamperten Wirtschaftsprofessoren von Uni befragt, die eh alle nur immer dieses wirtschaftsliberale Geschwafel von Angebot und Nachfrage singen. Ne? Also rein journalistisch kam da auch niemand zu Wort, der das irgendwie verteidigt. Vielleicht ist ja die Idee so dumm, dass man da niemanden gefunden hat, aber trotzdem war das wieder so ein Konglomerat aus, weiß ich nicht, irgendwelchen IFO-Institut-Labertaschen, die immer das Gleiche erzählen, das geht mir auch auf den Sack. Ja, also
der Kritikpunkt war dann, dass eine gesteuerte Preispolitik für Grundnahrungsmittel wirtschaftlich gesehen völliger Schwachsinn ist. Das ist dann die Kritik gewesen und nicht, dass es realitätsfern ist, die Konsumgewohnheiten von Deutschen in einem politischen Statement zu vereinigen.
Ja, aber auch so Quatschargumente wie, wer will den Supermärkten vorschreiben, für wie viel sie das verkaufen müssen, das hat doch mit Preisabsprachen zu tun oder so, ne? Völliger Käse, wenn es gesetzliche Vorgaben sind, eine Buchpreisbindung gibt's auch. Ne?
Ich finde viel relevanter, dass wir in Deutschland immer dieselben schwachsinnigen Diskurse führen. Nahrungsmittel sind in Deutschland verhältnismäßig sehr günstig. Wenn man sie in Europa umguckt, relational an Einkommen, Nahrungsmittel sind nicht unser Problem. Und diese Sache mit der Reichensteuer oder wie auch immer sie das jetzt genannt haben, das fliegt ja jetzt schon wieder viel durcheinander, da geht es schon wieder nur um Einkommen und nicht um Vermögen.
Ja,
und dann wird in den Magazinen wieder darüber gesprochen, diese Auswirkung hat die Reichensteuer auf das Haus, das sie erben werden. Es geht zum Fick nicht um Leute, die irgendwelche Buden von ihren Eltern erben. So eine Scheiße. Das ist ja, alles nur Propaganda, selbst im fucking Spiegel. Ich könnte ausrasten. Das macht mich so, das ist wirklich das Thema, das mich am allerwütendsten macht. Weil, und das selbst aus einem eher linksgerichteten Magazin, dieses Narrativ einfach 1:1 aufgegriffen wird. Dass wir in Deutschland ein Land haben, wo gezielt mit der Besteuerung von Einkommen die Vermögensungleichheit aufrecht gehalten wird, dass die fehlende Durchdringung der Möglichkeit zum Aufstieg oder zumindest zur langfristigen Absicherung eines Lebens, einer Familie, einer Generation, dass dazu ein hohes Einkommen nötig wäre, wenn man vorher nichts besitzt und wenn das hoch besteuert wird, aber das Vermögen, das Leute in der industriellen Revolution oder im Ersten Weltkrieg oder so verdient haben, dass die einfach unangetastet lassen, das ist doch scheiße. Und dass die Leute das einfach nicht raffen, das ist deren Verhängnis. Und deswegen wird's auch nicht besser. Punkt. Sorry.
Punkt.
Das kam gerade wie Rotz aus meiner Nase. Das musste
Wie Geifer. Nee, also dem kann ich nichts hinzufügen. Ne? Das ist schon immer das große Problem. Also ich habe die Zahlen nicht mehr ganz genau auf dem Kasten, aber ich habe neulich irgendein Statement gehört von einer Fachfrau, dass das vor Jahrzehnten noch, glaube ich, musste man, glaube ich, das 20-fache vom Durchschnitt verdienen, um im Spitzensteuersatz zu landen, oder 17-fache oder irgendwie sowas. Und jetzt, keine Ahnung, was ist es jetzt? Ist 2,4-fache ja, ja. oder irgendwie sowas?
Ja, ist lächerlich.
Das merkt man schon. Ne? Umgekehrt gab es in Deutschland ja schon Zeiten, wo die Einkommenssteuer für richtig Reiche oder für eine Vermögenssteuer auf jeden Fall, wurde das sogar unter konservativen Regierungen schon mehr besteuert als jetzt. Ne? Also das ist die CDU-Politik. So ist es. Und Strompreisbremsen und Subventionen auch nur für Unternehmen und so weiter. Ups, für die Verbraucher reicht das Geld jetzt leider nicht mehr. Das tut uns leid. Darüber könnte man doch auch nachdenken und nicht, ob ein Stück Butter irgendwie günstiger wird oder nicht. Ne? Allerdings, wenn man sich so die Biotonnen unserer Republik ansieht und was in Kläranlagen an Eisensresten rausgefischt werden muss und so weiter. Also die Einsparpotenziale, die sind da noch riesengroß, da gebe ich dir völlig recht. Also ich kann mich immer noch dran erinnern, wenn wir uns jetzt zum Beispiel in Bayern bewegen, ist ja Bier auch ein Grundnahrungsmittel. Als ich mit einer amerikanischen Freundin in meinem geliebten Kaufland einkaufen war und sie sich gewundert hat, warum die Flasche Bier so teuer ist, dabei war das der Preis für einen Kasten. Also in solchen Verhältnissen denken Leute, die woanders herkommen, ne, wenn sie Lebensmittelpreise sehen. Naja. Da sind wir in Deutschland schon noch relativ verwöhnt. Man muss allerdings auch sagen, den zitiere ich ja auch immer, ein Kumpel von mir, der Franzose ist, der sagt auch immer in der Gemüseabteilung und Fleischabteilung, also das würden sie den Leuten in Frankreich nicht mal ins Gesicht schmeißen.
Von der Qualität her,
was hier verkauft wird.
Tja, das ist natürlich auch nochmal ein anderer Lebensmittelpunkt, ne? Also Genuss und so, das spielt ja in Frankreich irgendwie mehr eine Rolle. In Deutschland ist eher so dieses Konsum, viel, billig, reinstopfen, so habe ich das.
Genau, brauchst du Masse fürs Geld, ne? Muss halt satt werden für einen Euro. Mm. Und wenn es nur Borsten und Knorpel sind, scheiß drauf. Mm. Ja, was hat dich denn so bewegt? Und unabhängig von den großen Stürmen der Zeit.
Ach, naja, was heißt unabhängig? Ich bin ja nun beruflich gesehen dazu genötigt, mich mit den großen Stürmen der Zeit zu beschäftigen. Also ich war wirklich tief in der Grönland-Thematik drin. Mike, kennst du dich mit Gletschermehl aus?
Gletschermehl? Nee, habe ich keine Ahnung, was das ist. Sind das zerriebene Steine vom Eis? Nee.
Ja.
Ah, okay, also das hätte ich mir jetzt so erklären können.
Ja, alle möglichen Leute reden ja immer über die Ressourcen Grönlands und da geht es ja immer um irgendwelche seltenen Erden und so, was natürlich auch korrekt und richtig ist, etc. Aber Grönland hat noch zwei weitere sehr wichtige Ressourcen. Mhm. Und das ist zum einen Süßwasser. 20% oder 25% der globalen Süßwasserreserven liegen auf Grönland. Was bei zu erwartenden künftigen Verteilungskämpfen an Trinkwasser relevant sein könnte. Und Gletschermehl, was, wenn man es zur Fertilisierung des Bodens verwendet, Erträge um 30-50% steigern kann, hat man in Ghana schon mal versucht. Und das hat wohl dadurch, dass es sozusagen Nanopartikel sind, durch den Druck, kann es extrem gut Stickstoff anreichern. Und dadurch ist der, also du kriegst sozusagen ausgelaugte Böden durch das Einbringen von Gletschermehl wieder.
Also ist ein Stickstoffdünger sozusagen.
Na, also so richtig physikalisch verstehe ich das jetzt nicht. Also es bindet dadurch Stickstoff besser, weil sozusagen die Zwischenräume zwischen diesen Nanopartikeln da halt so groß sind. So.
Okay.
Also wie Sie das beschrieben haben, gibt es auf Grönland genug Gletschermehl für alle Anbaubodenflächen der Welt. Man kann sozusagen mit dem Material, was man da hat, die Fertilität der Böden überall auf der Welt erhöhen. beziehungsweise vor allen Dingen ausgelaugte Böden wieder.
Ach so, alles klar, das wird wie eine Art, ja, es ist ja dann kein Granulat, sondern viel, viel feiner, aber es ist dann möglich, dort Kunstdünger einzubringen, der Boden hält das dann wieder fest, sozusagen durch diese Dünger. Alles klar, das Mehl ist nicht der Dünger,
nein.
Sondern ist der, es ist der sozusagen der neue Mutterboden.
Ja, genau. Dadurch, verstehe. Dass das sozusagen zerrieben ist, ist das so fein und, ne, also Nanopartikel-Ebene, whatever. So, und das haben die in Ghana wohl getestet und da haben sie bis zu 50% mehr Erträge dann wieder aus dem Boden rausgeholt. Und das finde ich super relevant und komplett ignoriert. Und die Sache mit dem Süßwasser finde ich auch sehr relevant, weil wenn man sich anschaut, wieso wollen die USA Grönland? Ne, ich erkläre das ja in einem ausführlichen Video, was da alles da zusammenhängt. Aber ein Punkt, der auch ignoriert wird, ist, dass die USA ein großes Wasserproblem haben, das sich immer mehr erweitert. Vor allen Dingen im mittleren Westen ist bis 2022 gab es da irgendwie so eine 21 Jahre andauernde Dürre, die auch stärker war als die Dürrephasen der letzten 1.500 Jahre oder so. Also die verlieren immer mehr an Wasser und dadurch ist natürlich auch so diese Kornkammer der USA bedroht, ne? Irgendwo muss ja das Wasser herkommen. Und wenn sie über Grönland verfügen könnten, würden sie da sozusagen das Süßwasser herbekommen können. Und der grönländische Staat, der verkauft auch Konzessionen zum Eisverkauf und Wasserverkauf, also mit dem Eis und mit dem Wasser handeln und exportieren.
Also, ach, okay.
Ne, also da kann man Konzessionen erwerben in Grönland. Das ist also kein Fiebertraum, von dem ich hier gerade erzähle. Das ist wirtschaftliche Praxis tatsächlich. Genau. Das fand ich sehr interessant. Das wollte ich hier kurz erwähnen. Und der Grund, warum ich krank bin, Mike, ist höchstwahrscheinlich, ich war jetzt in Berlin. So, die Stadt macht krank. Nee, ich war tatsächlich bei einem Magic the Gathering Pre-Release, wo man sozusagen so ein kleines Turnier spielt. Und da saßen wir dann halt alle wieder schön gemeinsam in einem Keller und dann, so.
Und so weiter. Und der eine mit Halskratzen ist trotzdem hingegangen. Und
da gibt man sich dann den sozialistischen Bruderkuss und dann ist es halt vorbei.
Tja, so ist das halt im Sozialismus.
Volksdurchseuchung.
Ich habe mich am Montag tatsächlich dann doch noch gegen Grippe impfen lassen.
Bisschen spät, weil, so, ne, eigentlich so?
Bisschen spät, ja. Ich habe irgendwie diese ganzen betriebsärztlichen Termine, die habe ich einmal krankheitsbedingt verpasst. Einmal war der Arzt oder die Ärztin irgendwie krank. Und aber jetzt hatte ich mich doch nochmal aufgerafft, aber als ich dann der Impftermin, da war so kurz vor der Infektsprechstunde bei meiner Hausärztin.
Oh, yeah.
Und das war schon krass, was da los war. Also, da habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber es sind schon gerade ganz schön viele Leute krank. Und das war auch nicht so ganz lustig. Die haben mir gleich so einen Stuhl irgendwo auf dem Gang hingestellt, damit ich da nicht in den solchen Bunker mich hinsetze. War schon, eindrücklich auf jeden Fall.
Drück mir mal die Daumen, ich habe es dieses Jahr nicht geschafft. Beziehungsweise letztes Jahr. Weil das in Halle mit der ärztlichen Versorgung ist ein bisschen schwierig alles.
Wie soll man sagen, deine misanthropischen Kontaktdaten, die du so unter der Woche hast, wenn du jetzt nicht gerade zu irgendwelchen Magic the Gathering Gatherings, dich gatherst, dann hast du doch nicht so viel Kontakt nach außen.
Das ist ja der Punkt. Deswegen denke ich mir so, ach, naja, komm, kann ich eigentlich ignorieren, aber ach ja. Ach, weißt du, jetzt auch im Zusammenhang mit Grönland, ich habe schon wieder so, und das ist das Schöne an meinem Job, sage ich mal, ich habe schon wieder so spannende kleine Nebenschauplätze und kleine so Geschichten entdeckt. Warte mal, ich muss noch mal gucken, wie der Ort hieß. Der Ort Moriusak, der ist noch weiter nördlich als die Pituffik Airbase, also das, was früher die Thule Airbase war.
Ja.
Also wirklich ganz schön hart im Norden. Und da lebten 2009 noch 4 Leute. So. Dann begann dummerweise einer von ihnen alkoholisiert auf die anderen zu schießen, woraufhin einer den Schützen dann in Notwehr erschoss und vorübergehend in Untersuchungshaft kam, wodurch die Einwohnerzahl auf 2 Personen sank. Das Dorf wurde kurz darauf aufgegeben. Alleine, was da abgegangen sein muss, also diese Story ist so schon wieder so absurd. Ich würde am liebsten ein Buch drüber schreiben. So, zumindest so auf der Basis, ne? Stell dir das vor. Und also das ist ja wirklich trist. Da ist ja nur grau. Alles grau. Und stell dir da jetzt so eine Geschichte aus vererbter Schuld und Einsamkeit und Ränken und Misstrauen in der düsteren Nacht, in der düsteren arktischen Nacht vor. Oh, das ergibt einen tollen Roman, glaube ich.
Ja. Ja, das ist ja fast eine Closed-Room-Story sozusagen in der Wildnis. Aber ja, also warum nicht? Ich habe neulich eine Geschichte gelesen, da ging es um Artenschutz. Das muss irgendwann, im 19. Jahrhundert oder so gewesen. Ich weiß nicht, ob ich es mal richtig zusammenkriege. Da war so ein Leuchtturmwärter, der so auch Hobby-Ornithologe war. Und da war auch auf so einem einsamen Eiland irgendwie. Und da hat er eine Vogelart entdeckt, von der er überzeugt war, dass das eine neue Art ist, die noch nicht beschrieben ist. Mhm. Ne, und hat dann, wie man das so wissenschaftlich damals gemacht hat, so 1-2 von den Vögeln gefangen. Nee, seine Katze brachte ihm so einen Vogel an und er dachte, hä, was soll denn das sein und irgendwie. Und hat dann den Balg von dem Vogel, also ne, das sind dann nur so die Hülle sozusagen ohne die Knochen, an so, irgendeine britische wissenschaftliche Gesellschaft, die damals sowas begutachtet haben, gab es ja immer. Und nach einer ewigen Zeit, nach 1 oder 2 Jahren, kam dann irgendwann die Nachricht zu ihm, herzlichen Glückwunsch, Sie haben da eine neue Art entdeckt. Es ist wirklich bis jetzt noch nicht bekannt, aber zu dem Zeitpunkt hatte die Katze dann alle Vögel schon ausgerottet. Auf der Insel, ja. So ist das manchmal, ne? Das ist dann kein Happy End. Ja, hätte deine Story in der grönländischen Finsternis ein Happy End?
Naja, am Ende wird ja der eine erschossen. I don't know. Also.
Ach so, okay. Das,
ja, es dann, ist halt die Frage, wie baut man es auf, in welchem Universum? Ne? Wird das eher so was Lovecraftiges mit irgendwelchen Tentakelmonstern from Outer Space? Oder irgendwie so Carpenter-mäßig, ne? Oder wird es dann wirklich eher so ein nordischer Krimi? Also ich glaube nicht. So eine Story hat eigentlich kein Happy End.
Nee. Darf es auch nicht haben. Sonst tust du ja diese ganze Finsternis. Aber apropos Finsternis, ich habe neulich eine Diskussion. Bist du im Mumin-Universum unterwegs?
Im Mumin.
Bei den Mumins, was ich vorhin erwähnt habe.
Also ich mag die schon sehr gern, aber ich bin da, glaube ich, kein großer Kenner, ne?
Was ist denn da deine Lieblingsfigur?
Klein Mü.
Ah, die Diskussion hatte ich nämlich neulich, weil wir gerade bei Finsternis sind. Ich finde halt Morra am geilsten. Ne? Kennst du das? Das ist so ein großes Wesen, was eigentlich eher wie so ein Geist aussieht und das schwebt ab und zu so ins Mumintal, so ohne Vorwarnung und alles, was um es rum ist, erfriert. Und das ist so die personifizierte Einsamkeit, Dunkelheit. Also dieses Vieh hat mich irgendwie immer fasziniert. Ist mein Lieblings-Mumin-Charakter.
Nee, ich weiß nur, ich habe das früher immer mal geguckt.
Aber Mühe ist auch vorne dran.
Ich hab das früher mal geguckt, das weiß ich ganz genau, aber ich kenne die Lore nicht mehr und ich weiß nicht, wo man das noch gucken kann. Vielleicht muss ich mir mal so eine Box kaufen.
Ich mag die gemalten Sachen sehr, sehr gern, weil das ja fast, also wirklich Design ist. Ne? Das ist ja echt so finnischer Design-Klassiker fast. Die Farben und die Form und so, also toll. Toll, komme ich immer ins Schwärmen, wenn ich das lese. Ist was ganz anderes. Irgendwie. Völlig, völlig entrückt. Dann handelt aber dein heutiger Kundenservice nicht von Hans Egede, oder? Wenn du jetzt in Grönland unterwegs warst.
Also tatsächlich habe ich für das Video über Hans Egede geschrieben, aber.
Ach so, okay.
Ja, ich wollte es eigentlich erst machen, aber.
Wir haben den übrigens schon mal in unserem Podcast erwähnt.
Wirklich?
Ne? Das heißt, ich vor langer Zeit, ja, da hatten wir es schon mal über Grönland. Ich weiß nicht, wir haben schon mal über Grönland geredet. Und
wir haben über Hans Egede gesprochen?
Ich habe über Hans Eggede gesprochen.
Aber es
ich
war kein nicht, Kundenservice, oder?
Nee. Also ist auch, da ist mir ein bisschen zu negativ konnotiert irgendwie. So, ich brauche da immer noch so ein bisschen positiven Schein dann in der Persönlichkeit, auch wenn er grundsätzlich was Negatives gemacht hat ich oder so. Aber aus meiner Sicht, der ist mir nicht so sehr sympathisch.
Naja, also ich meine, er hat es ja schon gut gemeint, ne? Weil diese ganzen, ja, ganzen Wikinger, die haben ja noch gar nichts von Martin Luther gehört. Da musste man ja den richtigen Glauben, musste man ja vorbeibringen. So. Und dass die ganzen Wikinger dann aufgrund von Inzest verstorben sind, bis zu dem Zeitpunkt, konnte ja keiner ahnen.
Aber es gab ja auch schon vor Eggede mal eine Christianisierungswelle. Ne? Da sind ja auch schon mal Siedler irgendwie da vor. Wie lange ist Eggede her? 300 Jahre vielleicht, oder?
1700, was weiß ich, 50 oder so.
So die Dreh. Ja. Da gibt es, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, gibt es da wirklich Berichte, wie der da angekommen ist. Und dann hat er so als erstes Ruinen von Kirchen gesehen. Ne? Das war natürlich dann auch ein krasser Anblick.
Schon wieder ein sehr düsterer Roman.
Findest du?
Naja, wenn du das Leben eines einfachen Priesters irgendwie beschreibst, der mit ganz viel, also jetzt nicht ihm, aber sowas Ähnliches, der irgendwie mit ganz viel Überzeugung und Begeisterung da anlandet und das Erste, was er sieht in seiner bisher völlig unhinterfragten Liebe zu Gott und Vertrauen in den Herrn. Und dann landet er auf so einer düsteren Insel und das Erste, was er sieht, sind die Ruinen seines Glaubens sozusagen. Das ist ein krasses Motiv.
Ja, also das ist ein schönes Motiv, ja.
Zerstörte Kirchen auf einer düsteren Insel. Atheisten unter sich.
Ein beeindruckendes. Wie soll ich sagen? Ich weiß gar nicht, ob ich mich als Atheisten bezeichnen würde. Ich glaube, ich bin eher Agnostiker.
Was? So. Ja. Mike, warum?
Du, ich habe keine Ahnung, ob wir von Gott reden oder von einer Computersimulation oder was weiß ich. Ich weiß es nicht. Ich bin da eher so Agnostiker.
Ja, aber das eine Computersimulation beinhaltet ja die Aussage, dass es kein Gott ist. So, und wenn du Agnostiker bist, dann sagst du ja nur, dass du es nicht wissen kannst, ob es einen Gott gibt. Aber wenn du auch spekulierst, dass es in einer Computersimulation sein könnte, dann bist du ja schon wirklich sehr unsicher, dass es überhaupt um Gott geht und nicht eher um ein Konzept.
Also eben, man kann es nicht wissen. Der Agnostiker nicht.
Ich finde, das ist eine sehr faule Ausrede für Leute, die sich nicht festlegen wollen.
Nicht festlegen können. Ich glaube, nicht festlegen können. Also so, weiß ich nicht, von Animismus bis zu den höchsten Höhen der theologischen Wissenschaft irgendwie. Da gibt es so viele Sachen. Und selbst Physiker, die an irgendwelche Grenzen stoßen oder irgendwelche quantenphysikalischen Experimente, die nicht das machen, was sie eigentlich sollen. Das ist mir irgendwie alles. Da muss ich mich auf diese Halteposition zurückziehen. Das tut mir leid. Ja, das heißt ja nicht, dass man organisierte Religion nicht kritisieren kann als Agnostiker. Das hat ja für mich nichts mit der Frage nach Gott zu tun, organisierte Religion. Das ist ja nur sozusagen jemand, der sich dann, um mal im Bild von Grönland zu bleiben, hingestellt hat und auf einmal Konzession verkauft für was, was eigentlich mal ursprünglich dem Menschen selber gehört hat. Ne? Also wenn du aus den Urreligionen, aus dem ganzen natürlichen, spirituellen Praktiken und so herausgehst, hat sich ja irgendwann nur mal die Kirche zwischen die Gottheiten, die Geister und den Spiritualismus gestellt und hat auf einmal gesagt, so hier, wir sind jetzt hier Gatekeeper. Ne? Ist schon schlimm.
Über Hans Eggede wollte ich tatsächlich nicht sprechen, weil, wie gesagt, er ist ja jetzt ja auch als Figur wirklich sehr unsympathisch und steht ja eigentlich mehr im Wege, als dass er jetzt hilfreich wäre für die Wahrnehmung. Ja, aber generell diese ganze, wem gehört Grönland und wer macht was mit Grönland, ist ja auch sehr interessant, weil die Amis beispielsweise, die haben ja Grönland während des Zweiten Weltkriegs mehr oder weniger versorgt, ja, als Dänemark ja komplett besetzt war. Also ohne einen Deal, der sozusagen die Exilregierung da in Grönland gestützt und geschützt hätte und den Amis da das Recht auf Basen und militärische Präsenz eingerichtet hätte.
Also die hatten ja da schon tausende Soldaten. Ne? Ja, ja. Die waren doch über 5000 oder so, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, es war richtig militarisiert. Ne? Und auch während des Kalten Kriegs war Grönland ja massiv wichtig. Das ist ja erst in den letzten, was weiß ich, 20 Jahren irgendwie zurückgegangen. Und diese Pituffik Airbase ist ja die letzte irgendwie, die überhaupt noch betrieben wurde. Ich glaube, es waren vorher 16 Stück, die da auf Grönland verteilt hatten. Und da ja auch sehr viel kleiner besetzt, als das während des Kalten Kriegs war. Na, also wir merken halt anhand dieser Frage alleine, dass die wieder im Raum steht, dass da geopolitisch ganz schön wieder was ins Rutschen und ins Schlingern kommt. Und das mal wieder auf dem Rücken dieser 56.000 oder was Menschen, die auf dieser Insel überhaupt nur leben.
Also nach Grönland bin ich mir relativ sicher, wird auch irgendwann wieder Island in den Fokus geraten. Ne? Also weil das ja strategisch so sozusagen, es wurde ja früher immer so als NATO-Flugzeugträger im Atlantik bezeichnet. Und ich war ja auch schon zu einer Zeit auf Island unterwegs, als da noch diese große US-Airbase dort unterwegs war und auch wie kulturell prägend das für das Land war. Ne? Also da kann ich mich absolut dran erinnern. Ne? Also mit Leuten, die da in amerikanische Kinos gehen konnten und dort amerikanische Kultur auch in den Geschäften konsumiert haben und so weiter. Also ich bin da mal gespannt, was da nach Grönland irgendwie kommt. Glaubst du jetzt nun, ob das es da eine Invasion gibt oder denkst du, das ist doch noch eine rote Linie für Trump?
Also wir haben auch redaktionsintern uns ein bisschen diesbezüglich gestritten. Der Redakteur, mit dem ich das jetzt zusammen umsetze, der ist der Überzeugung, dass Trump das wiederum nur nutzt, um die NATO-Präsenz, die durch andere Länder bezahlt wird, im Norden zu erhöhen. Um da sozusagen die Nordflanke besser zu verteidigen. Für mich sprechen halt ein paar Argumente dafür, dass die USA die konkret unter der Kontrolle haben wollen. Unter anderem, weil Grönland, das ist natürlich Zukunftsmusik, ne, noch nicht aktuell, aber wir reden ja bei allem, worum es da geht bei Grönland, um Jahrzehnte Vorausplanung. Ne? Und beispielsweise ist Grönland halt der Suezkanal der Zukunft. So, weil beide relevante Routen, einmal die Transpolare als auch die, was ist das, Nordwestpassage, verlaufen ja an Grönland entlang. So, und wer Grönland kontrolliert, kontrolliert die
Handelsrouten. Heißt das nicht Nordostpassage?
Ne, es gibt eine Nordost- und eine Nordwestpassage. Ah, okay. So, ich war gerade nur unsicher, welche an Russland vorbeigeht und welche an Kanada. Ich komme hier mal ein bisschen durcheinander. Genau, also diese eine Passage an Kanada vorbei und die andere Passage, die quasi quer über den Pol führt. Wer in dem Sinne Grönland kontrolliert, der hat halt Einfluss auf den Welthandel in Zukunft. Wie das der Suezkanal heutzutage wäre. Weil du einfach so massiv viel Reisezeit sparst, wenn du einfach direkt oben rum fährst und nicht mittendurch. Das spricht halt dafür. Und also alleine darüber zu diskutieren, ist halt irgendwie so schwachsinnig, weil es gibt ein Rohstoffabkommen zwischen den NATO-Partnern und den USA zur gemeinsamen Ausbeutung der Insel, die größte, also die Eignerfirma, die sich um das größte Projekt, das da zukunftsträchtig aussieht, das Tunbridge-Projekt, das ist eine New Yorker Firma, die stark von der US-Regierung beeinflusst wird. Also es gibt eigentlich rein ressourcentechnisch kein Argument zu sagen, wir brauchen das jetzt persönlich, aber vielleicht auf dieser logistischen Ebene, aufgrund der geostrategischen Position, dann will Trump ja den sogenannten Golden Dome bauen. Wenn man vom Golden Dome gehört?
Nicht in dem Zusammenhang. Nee, ich kannte mal eine Techno-Veranstaltung, die so hieß, ja.
Das soll sozusagen ein Raketenabwehrschirm sein, der in alle Richtungen funktioniert und alle Arten von Raketen abwehren soll, weswegen das stark kritisiert wird, weil das irgendwie nicht so technisch umsetzbar ist.
Ach, ist das so quasi, wenn Israel den Iron Dome hat, dann brauchen wir den Golden Dome.
Genau. Schön. Ja.
Ah, okay.
Ja. Aber also das geht halt so ein bisschen in diese Richtung von diesen Space Lasern, die es ja im Kalten Krieg da schon mal gab, ne? Die wollen tatsächlich über Laser Raketen in ihrer Startbewegung abschießen. Das ist das Ziel, weil in dem Moment, wo die Raketen abheben und starten, sind die ja noch relativ einfach zu treffen oder noch nicht so schnell.
Ja.
Und das ist so eine Phase, die da kritisch ist. Und wenn man in dem Moment schaffen könnte, diese Wärmesignaturen sofort zu sehen und sofort einschätzen zu können, da müssen wir jetzt drauf schießen, dann hätte man natürlich einen unfassbaren militärischen Vorteil. Und dafür ist Grönland halt super relevant, ne? Weil du da natürlich halb Russland abdecken könntest mit den was steht da, die 12. US Space Force. Also ja, es ist alles echt krude, aber tatsächlich strategisch recht relevant, ne? Und ob da jetzt alleine so ein bisschen die NATO-Präsenz eine Rolle spielt, die USA nicht bezahlen möchte, I don't know, ne? Auf der anderen Seite könnten die ja ihre Militärpräsenz selber viel stärker wieder aufbauen, weil es hindert sie ja keiner daran. Die haben ja das Recht dazu, aber machen es ja nicht. Also ich finde es tatsächlich sehr ambivalent und ich sage ja auch nicht, dass die das über militärische Maßnahmen sich aneignen müssen, ne? Weil alleine durch Kauf, durch Beeinflussung der Leute über Jahre hinweg, dass sie dann irgendwann einfach zustimmen, den USA beizutreten. Also Entschuldigung, aber da hat die USA für so ein paar Leute bestimmt genug Pfeile im Köcher, das anderweitig zu regeln. Also es ist ein bisschen ambivalent. Ich sage ja nur, dass die das höchstwahrscheinlich unter ihre Kontrolle bringen werden, müssen, wollen, wie auch immer. Nicht, dass es eine Invasion gibt, das halte ich auch für überzogen.
Ja, also aber ne, also dieses Szenario, okay, dann tun wir halt einfach die noch vorhandene Base einfach wieder hochziehen und aufbauen und dann noch mehr Soldaten hinstecken. Das ist ja dann eigentlich faktisch dann eine Besatzungsmacht, ne, die dann jederzeit, ich meine, mehr Soldaten hat keine andere Nation, jetzt schon nicht auf Grönland, ne, denke ich mal. Also das wäre also ein paar hundert US-Soldiers sind da bestimmt noch dort, oder?
Ich glaube, 700 inklusive Angehörige und Regierungsmitarbeiter
also
irgendwie.
Deswegen, ja, ist schon interessant. Und wie gesagt, ich bin gespannt, was nach Grönland kommt. Dann wird die Diskussion mit Island losgehen. Denk an meine Worte. Bin ich mir relativ sicher.
Na, generell alles, was irgendwie mit dem Norden zu tun hat und mit dem Nordpolarmeer und irgendwie Handelsrouten. Ich glaube, Grönland ist wichtiger als Taiwan. Da bleibe ich auch dabei. Und das wäre mir auch, ich fürchte, wir werden das in unserer Lebensspanne noch erleben, dass China Taiwan sich einsackt.
Ich denke, also die in Anführungsstrichen kriegerischen oder sich einverleibenden Gelüste von Donald Trump, die wie so eine Aktion wie Maduro zum Beispiel oder so, der gibt ja eigentlich immer nur das Go, wenn da wirklich ein Erfolg winkt. Ne?
Ja,
und
genau.
Die Sache in Taiwan ist so komplex und die Chinesen haben da dermaßen die Hand drauf, dass das, glaube ich, was ist, wo er sich nicht die Finger verbrennen will. Ne? Also da ist die Energie, da reinzustecken und die Profite, die dann in Bezug auf Grönland winken, das ist doch viel, viel erfolgversprechender.
Auf jeden Fall.
Ne?
Auf jeden Fall. Also die Aussage geostrategisch gesehen von vielen Leuten, die sich mit diesen Sachen beschäftigen, ist, die USA ziehen sich aus diesem Vorhof von China zurück, weil es völlig aussichtslos ist. Was soll man da gewinnen? Außer Krieg. So dementsprechend Autarkie von TSMC irgendwie aufbauen, beziehungsweise halt die Chip-Produktion in einer anderen Art und Weise irgendwie aufbauen. Das ist wäre natürlich tragisch, wenn jetzt irgendwie in den nächsten ein, zwei Jahren da was passiert. Aber Grönland ist halt für die nächsten 100 Jahre relevant.
Ja, eben. Das hatten wir im letzten Podcast ja auch schon. Ne? Bei Taiwan, da reden wir von einer Relevanz, also jetzt nicht völkerrechtlich und so, natürlich leben da Menschen und das ist total relevant und wichtig, aber wenn man es jetzt strategisch betrachtet, da ist ja das Interessante, ein technischer Vorsprung, der da herrscht, der vielleicht 5 bis 10 Jahre noch ausmacht, maximal. Ne? Also wenn man dem glauben kann, was man so liest, ne? Bin natürlich kein Experte und was Grönland angeht, das sind
quasi
natürlich...
Der Unterschied zwischen taktisch und strategisch.
Ja, so ungefähr. Ja, genau. Also räumlich gesehen da nicht, aber jetzt so rein von der Bedeutung. Ja, das stimmt. Also deswegen eigentlich völlig klar, dass man das so irgendwie so machen würde. Also hast du mal dänische Medien konsumiert, wie dort berichtet und geredet wird irgendwie?
Ne, das ist, was ich so gelesen habe, ist tatsächlich erstaunlich ambivalent. Also manche sind sehr panisch und manche sind echt kaltschnäuzig. So.
Mhm. Kaltschnäuzig?
Naja, im Sinne von, naja, wenn die halt was machen, dann bricht ja die NATO auseinander. Ne? Also so, wird eh nicht passieren.
Also ich habe nicht das Gefühl, dass Trump die NATO besonders viel bedeutet.
Ich habe aber auch schon Videos von NATO-Offiziellen gesehen, die gesagt haben, natürlich verteidigen wir Grönland mit der Waffe gegen jeden, der da einmarschiert. So, also ich glaube, das ist auch die Gangart, die man eigentlich gehen muss gegen Donald Trump.
Ja.
So, also meines Erachtens müsste die NATO da jetzt Truppen und Schiffe deployen. So, natürlich wissen alle, dass das nicht zu einer Auseinandersetzung at Gunpoint kommt, so, aber einfach zu zeigen, Donald, fuck off, kümmert dich um was anderes.
Ja, weil, klar, aber nicht, wie...
Das ist ja der Punkt. Er stichelt und da, wo es durchgeht, greift er zu.
Ja, genau. So der Weg des geringsten Widerstandes im Verhältnis zum winkenden Profit, ne? Also ich glaube, das ist auf jeden Fall so das Leitmotiv der Trump-Administration. Ja. Ne? Wenn man für irgendwas den Preis hochtreibt, dann wird das auch ganz schnell wieder fallen gelassen, so als fixe Idee.
Na, und so, ich meine, diese ganzen Hitler-Vergleiche, die hinken natürlich immer wieder, aber so war es ja mit dem Sudetenland auch. Man hat da so ein bisschen versucht, wie weit kann man gehen und ach, kann man auch noch Österreich dann vielleicht noch anschließen und dann ist man halt irgendwann zu weit gegangen.
Ja, na klar. Also und vor allem diese Appeasement-Politik, ne? Na, gib ihm doch und dann wird er schon ruhig sein. Das wird halt nicht passieren. Also ich glaube, die Parallele zu Hitler-Deutschland oder zur Hitler-Außenpolitik, die kann man, oder Expansionspolitik, die kann man auf jeden Fall ziehen, ne? Dass wenn keine klaren Grenzen aufgezeigt werden und keine entschlossene, konzertierte Aktion, das ist ja die eigentliche Tragik, dass in Europa es niemand auf die Kette kriegt, weil das ja, weiß ich nicht, rein funktional politisch ist ja Frankreich mittlerweile ein Failed State, ne? Also das ist ja überhaupt nicht möglich, dass zumindest die großen Player in Europa sich da mal irgendwie zusammenschließen und eine eigene Meinung formulieren, ne? Und sich überhaupt finden.
Bald greift da der Front National durch und dann ist sowieso alles vorbei.
Meinst du?
Naja, der Bardella, der wird bestimmt der nächste Präsident. Also ich würde jetzt mal schätzen, dass die Marine Le Pen wieder nicht antreten darf wegen der nächsten, wegen dieser, wie war das, weil die irgendwie von öffentlichen Geldern da Leute bezahlt haben, die sie nicht hätten bezahlen sollen. Irgendwie war da was, ne? Und da wird die höchstwahrscheinlich beim nächsten Mal wieder nicht antreten können, aber der Bardella, der ist nicht in diese Ermittlungen verwickelt. Und ist ja der beliebteste Politiker mittlerweile in Frankreich, ne? So, das
ist
quasi.
Ist der schon in irgendeiner Verantwortung? Nee.
Ich weiß nicht, ob der schon ein Amt gewonnen hat.
Ist er irgendwie in irgendwelchen Regionen oder in irgendwelchen?
Ja, der wird sicherlich im Parlament da irgendwie drin sitzen. So genau bin ich da jetzt nicht drin, weil der ist ja auch Spitzenkandidat gewesen beim letzten Mal vom Front National. der wird da schon irgendwo im Parlament rumsitzen. So. Spielt auch keine Rolle mehr, ob irgendeiner eine Funktion hat. kannst du einfach so Staatspräsident werden. Ist doch alles gar kein Thema heutzutage.
Naja, ja, ist schon klar.
Giorgia Meloni hat sich zumindest, was EU-Fragen angeht, vermutlich aufgrund der Finanzierungsnotwendigkeit dieses Staates ja dann doch irgendwie konsensbereit gezeigt.
Ja, also die ist außenpolitisch sehr, sehr handzahm und erstaunlich verlässlich. Ne? Also die, das geht einem fast nicht über die Lippen, aber gut, die Latte hängt da nicht besonders hoch, aber die macht das fast besser als ihre Vorgänger in der Vergangenheit, ne? Muss man schon sagen.
So, dementsprechend würde ich jetzt noch nicht den Teufel komplett an die Wand malen, aber der Bardelat ist schon weniger Marine Le Pen als ihr Vater, so von, von seiner Positionierung.
Mit dem habe ich mich überhaupt noch nicht befasst, keine Ahnung.
Na, mach mal, es ist spannend, spannende Geschichte.
Ja, das ist in Frankreich ja ohnehin total interessant, ne? Weil da ja auch dieses Präsidialsystem auch wahlenmäßig so abgekoppelt ist von der parlamentarischen Zusammensetzung, irgendwie diese Parallelwelten. Das ist immer schwierig, ne? Also da kann es ja auch dann mal sein, dass dann wirklich durch die parlamentarischen Verhältnisse der Präsident komplett allein auf weiter Flur steht, ne?
Du meinst wie jetzt?
Ja, zum Beispiel. Nee, aber klar, es ist, da darf man nicht immer so den deutschen Maßstab ansetzen. Ne? Da sind ja schon noch andere Funktionsweisen.
Ich habe eine Frage an dich, weil ich habe das jetzt noch nicht geschafft, mich da so richtig reinzuarbeiten und habe vergessen, wie es da jetzt eigentlich so aussah, weil das Thema so lange irgendwie niemanden interessiert hat. Wie stehst du zu dem Mercosur-Abkommen?
Vor 10 Jahren war ich da mal ganz, ganz gut drin, so irgendwie, ne? Weil ich da auch so eine Seminarsituation dazu irgendwie mitgestaltet habe. Aber gerade im Moment habe ich mich nicht groß damit befasst. Also okay, ich fand den Lula, fand ich porschikos, wie er da aufgetreten ist, ne? Weil sich natürlich jetzt auch mit Trump und was weiß ich, andere Optionen auftun und wie da so die europäische Seite dann auf einmal kalte Füße gekriegt hat und es dann doch wieder ganz, ganz schnell ging. Also es kann nichts anderes sein als ein Konglomerat von Jahrzehnten von buckligen Kompromissen, ne? Mehr kann dieses Abkommen eigentlich nicht sein. Und ich kann es nicht einschätzen, dass diese ganzen Kritikpunkte, die es da schon seit Ewigkeiten gibt, ne, wie Lachsache, Pestizid.
Lass uns das cutten. Wir haben wirklich beide keine Ahnung davon. Lass uns diesen Blog einfach cutten. Wir brauchen darüber nicht sprechen. Wir wissen es einfach nicht. Ich glaube, dass da ist unser Viertelwissen, glaube ich, jetzt zu weit weg von allem.
Ja, also ja, wie gesagt, punktuell hätte ich da was zu manchen Sachen sagen können, wie die ganzen Umweltrichtlinien und so weiter, aber jetzt so ganz generell gebe ich dir recht.
Aber die haben sie ja wohl auch nochmal zurückgefahren jetzt für die neue Vereinigung, Einigung. Also das ist nicht mehr das, was du von vor 10 Jahren kennst. Das ist schon nochmal.
Nein, ich weiß, dass die Europäische Union da nochmal ganz schön nachverhandelt hat, auch zum Zähneknirschen der Südamerikaner. Das ist schon klar, aber die Agrar...
Und es ist ja auch noch nicht, bestätigt, ne? Also das EU-Parlament...
Ratifiziert,
das EU-Parlament muss noch abstimmen, so. Und
naja.
Da scheint es so, als ob es Gegenwehr gibt von ganz links und von ganz rechts, wie immer.
Ja, also die südamerikanische Agrarlobby, die ist aber zufrieden irgendwie und das ist kein gutes Zeichen, wenn eine Agrarlobby zufrieden ist, zumindest für den Rest unserer Welt. Naja, aber ein anderes Thema, was ich vorhin ganz vergessen habe, also was mich schon bewegt hat, ist Iran. Da habe ich jetzt schon immer mal drauf geguckt.
Scheiße, ja, das, ne? Wie konnten wir das denn jetzt bis jetzt ignorieren? Du hast völlig recht.
Ja, wir sind ja nicht die Einzigen, die das ignorieren in dem ganzen Atlantikabwasch, den man da ja irgendwie zu tun hat. Das ist jetzt hochgekommen, aber fliegt ja schon seit mehreren Wochen ordentlich unterm Radar, die Thematik. Ne? Und das, obwohl dort wohl Demonstration und Aufbegehren stattfindet, was in dem Ausmaß da noch nicht stattgefunden hat.
Nee, also es scheint wirklich so zu sein, als ob es die also das, es war, glaube ich, noch nie so nah am Turning Point. So, und das Regime ist wohl steht komplett mit dem Rücken zur Wand, hat zigtausend Leute schon erschossen. Es sollen jetzt so die ersten öffentlichen Hinrichtungen beginnen. Und ich warte eigentlich nur darauf, dass es vorbei ist. Also ich glaube wirklich nicht, dass die das nochmal überstehen können, was da passiert. Dazu ist Iran auch zu interessant für China. Ne? Weil irgendwie 20% oder 25% des Erdöls von China aus dem Iran kommt. Und wenn eine Sache die Entwicklung der letzten Wochen verbindet, dann ist es USA gegen China. So, Venezuela war relevant für China. Grönland. Die haben ja dieses Kvarfeld-Projekt in Grönland, was Kvarnefeld. Die investieren ja auch massiv und versuchen da Traction zu bekommen in Grönland. Und die Eignerfirma von diesem Tanbreez-Projekt, die haben offiziell von der Trump-Regierung verboten bekommen, an China zu verkaufen. Also da geht's um China, und im Iran geht's für die USA auch um China. So, wenn sie den Iran unter die Kontrolle bekommen könnten mit so einer Marionettenregierung, mit dem Schah, mit einem neuen Schah, neuen alten Schah sozusagen, und dann verhindern könnten, dass da oder kontrollieren könnten, was China dann an Erdölströme bekommt, dann hätten die einen weiteren massiven Gewinn für die strategischen Kampf gegen China. Deswegen glaube ich wirklich stark daran, dass das Mullah-Regime jetzt fallen wird. Und das wäre für den Welthandel, wäre das ja auch massiv gut, weil sie dann die Houthis nicht mehr unterstützen könnten. Und dann wäre die Straße von Hormuz wäre endlich mal wieder sinnvoll befahrbar. Ne? Und den Iran wegzukloppen, also dieses Mullah-Regime wegzukloppen, wäre wirklich eine so positive Entwicklung für die Welt, möchte ich mal sagen. Und da muss ich wirklich auch sagen, wenn Trumps Regierung da die Finger im Spiel hätte, würde er tatsächlich auch mal was Gutes machen. Oder? Also, ich meine nicht, dass der Schah vorher gut war, so. Und es wird sicherlich auch kein freiheitlicher Staat werden danach mit dem Schah, auch wenn sie jetzt angeblich nach dem Schah rufen. Ich glaube da immer noch daran, dass da eher die CIA die Finger im Spiel hat.
Also meinst du, da wird wieder sowas wie ein Schah eingesetzt, ja?
Ja, der kommt wieder.
Okay.
Also das ist meine Prediction für 2026, das Mullah-Regime fällt, der Schah kommt zurück und das alles hat mit den USA zu tun. Das ist meine Prediction.
Ja gut, also dass das mit den USA zu tun hat, die waren ja da in dieser Sache damals mit dem Schah, das war ja auch mehr oder weniger von den Großmächten. Ne? In Deutschland hat sich die Bild-Zeitung ja eher nur so um Soraya gekümmert, um den ganzen Glanz und Glamour. Ne? Und das sind ja auch deutsche linke Demonstranten mit Knüppeln verprügelt worden beim Schah-Besuch in Deutschland in den 60ern, wenn ich mich da richtig erinnere. Also historisch erinnere, so alt bin ich ja noch nicht. Aber das war schon skurril. Ne? Skurril, welche Allianzen da sind. Also auf einmal iranischer Geheimdienst mit Knüppeln in Deutschland auf deutsche Demonstranten schlagen darf. Ne?
Ich finde einfach interessant zu hören, dass da jemand wieder nach dem Schah ruft, und ich kann mir nicht vorstellen, dass das aus den Menschen selbst herauskommt. Ich glaube schon, dass das gesteuert ist durch irgendwelche vom CIA. Also, und das sind ja keine Verschwörungsgedanken, die ich gerade habe, möchte ich dazu sagen, weil es ja alles schon mal so gelaufen ist im Iran. So mit der Unterwanderung durch die CIA, die da State Building betrieben hat. Das ist ja alles aktenkundig und bewiesen. So, dementsprechend frage ich mich, wieso sollte es nicht ähnlich passieren? So, und ich denke mal, dass der destabilisierende Effekt des Irans, der den USA genutzt hat, lange genug, sonst hätten, oder zumindest kein Problem bereitet hat. Und ich glaube, jetzt sind sie mit der Trump-Regierung an dem Punkt, dass sie sich denken, den nehmen wir aus dem Spiel und übernehmen da jetzt wieder selber die Kontrolle. Und deswegen glaube ich, das war's. Und ich warte eigentlich auf on the edge of my seat, darauf, dass dieses Regime fällt und ich endlich mal ein Video zum Iran machen darf, weil man ja für das deutsche Publikum immer darauf warten muss, dass was passiert, dass die Aufmerksamkeit oder das Interesse darauf mal besteht.
Ja, ja, ja. Ja, das ist schon, also es ist auch wirklich schwer, da gerade wirklich Infos zu bekommen, ne? Welche Ausmaße die Proteste da im Iran haben. Gibt Leute, die vermuten, dass der Ayatollah gar nicht mehr am Land ist. Ne? Tja, da ist ist schwierig. Auf jeden Fall hat dieses Ayatollah-Regime, wenn man es mal so nennen darf, ja schon auch mit seiner Terrorfinanzierung ordentlich immer für Wirbel gesorgt. Ne? Also das ist ähnlich Maduro, da würde ich bei einem Regime-Change zumindest demjenigen, der da weggeputscht wurde, keine Träne nachweinen. Ne? Also wirklich überhaupt nicht.
Also ich muss sagen, dass es ist unfassbar, was dem iranischen Volk da irgendwie angetan wurde in den letzten Jahrzehnten.
Naja, absolut, vor allem, weil auch das, vor allem das junge iranische Volk, ne? Also ich habe da ja auch lose Kontakte zu Leuten und auch in Deutschland zu Exil-Iranern oder iranischstämmigen Leuten, die da noch gute Kontakte haben. Das ist ja ein junges, modernes Volk dort im Iran, ja, was schon seit Jahrzehnten im Konflikt mit diesem religiösen Oberdeckel irgendwie lebt. Ne? Die sind nach Westen ausgerichtet und interessiert und ein absolut fortschrittliches Kulturvolk immer gewesen. Ne? Wir reden da ja nicht von
naja, es ist nicht Land Afghanistan. Es ist nicht Afghanistan. Ja,
aber bei Afghanistan wären wir schon einen Schritt weiter, wenn es wenigstens eine Republik wäre. Ne? Also das hat ja auch einen sehr bedauerlichen Weg genommen, das Land durch die Jahrzehnte nie eine wirkliche Chance gehabt, das eigene Ding für die Menschen zu machen. Da waren ja immer irgendwelche fremdbestimmten Mächte am Start. Aber Iran hat natürlich ein unfassbares Potenzial, ne? Auch von den Menschen her und von der Kultur her. Das muss man sich immer bewusst machen, was das eigentlich auch kulturgeschichtlich von Gigant ist, ne? Immer ja, gewesen ist.
Ja, ja.
Also, und auch von Bodenschätzen, also auch, vom Reichtum,
also das Land hat. Ich meine ja viel, viel größer als Europa, muss man ja sagen, ne? Also die großen Hochkulturen sind ja in dem Raum entstanden, bevor hier irgendwer einen Stein auf den anderen gesetzt hat.
Ja, ja, wird immer mal durchbrochen, ne, durch so ein paar Sachen wie die Himmelsscheibe oder so. Da denkt man, was war denn da los? Eigentlich hättet ihr doch da noch mit euren Ziegen in einem Erdloch kuscheln müssen. Was sind das hier auf einmal für kulturelle Höchstleistungen, die da punktuell ausgebuddelt werden? Aber so generell gebe ich dir natürlich recht, ja.
Ja, da müsste ich jetzt noch mal auf die Timeline gucken, tatsächlich. Ich glaube, es ist trotzdem früher.
Also der fruchtbare Halbmond, das war nicht ganz Iran, ne? Das war eher ja, so Irak.
Ja, ja, ich weiß. Ich rede jetzt gerade über das die Zeit 4000 vor Christus und so, über Elam und so und die Meder und ja, da sollten wir, glaube ich, noch mal extra einen Beitrag drüber machen. Altpersische Herrscherstadt Susa im 3. Jahrtausend vor Christus. Die Akropolis von Susa war bereits ca. 4000 vor Christus ein befestigter Ort. Aus dieser Zeit stammen folgende Terrakotta-Keramiken. Aha. Das ist ja nicht schlecht. Ja, also ich wäre auf jeden Fall touristisch sofort dabei.
Ja, also das ist schon ganz lange ein Traum von mir, dass ich mal nach Göbekli Tepe zum Beispiel.
Aber das ist schon, interessant, was du sagst. Es ist schon ein zeitlich ähnlicher Rahmen, ne? Also 4000 Jahre vor. Nee, Moment.
Nee, na, so alt ist die Himmelsscheibe nicht.
Nee, die war vor 4000 Jahren. Ja. Nee, siehste. Hatte ich doch recht. Gott sei Dank. Ah, ich habe schon an mir gezweifelt.
Tja, naja, na, so schiebt man sich das immer zurecht, ne? Irgendwie im Kopf. es ist ja wirklich so. Ich meine, was sind da 2000 Jahre, ne? Sich bewusst zu machen, dass es im alten Ägypten auch schon Wissenschaftler gab, die sich mit dem alten Ägypten beschäftigt haben.
Ja.
Ne?
Ja.
Das sind dann halt so bei Reichen, die Jahrtausende bestehen, da mischt man das auch mal im Kopf zusammen. Ne?
Ja. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass die Entwicklung schon so ein, ja, so eine hyperbolische Kurve hat, ne? Also, dass wir ja wirklich bei 2000, also vor 4000 Jahren von einem, ich meine, was ist da entwickelt worden in einem Verlauf von 2000 Jahren und was ist jetzt in einem Verlauf von 2000 Jahren passiert? Es ist schon mehr, würde ich sagen.
Ja, und innerhalb der zweiten 2000 Jahre auch eigentlich eher so 150 Jahre, ne?
Ja.
Wo es nochmal, also wirklich zur Potenz gestiegen ist. Ja. Alles, ne? Also, wobei, da möchte ich ein Thema anschließen, was mich auch sehr bewegt hat, der Tod Erich von Dänikens.
Ich wollte gerade sagen,
man weiß ja auch nicht, wie weit ältere Kulturen schon mal gewesen sind. Also jetzt mal unabhängig von Däniken, aber es gibt ja wirklich Hinweise darauf, im alten Ägypten Batterienutzung, ne, Hirnchirurgie, irgendwelche Sachen und so weiter, das punktuell die Menschheit auch schon mal weiter war, als sie dann Jahrhunderte später zurückgefallen ist. Ne?
Also das ist wirklich eine gute Frage. Ne? Was bleibt nach zigtausend Jahren von einer Kultur übrig, was man observieren kann? Ne? Also es sind vielleicht einfach alle Bestandteile dieser Hochkultur zerfallen, die man heute noch erkennen würde als Teil einer Hochkultur. Ne? Also dass diese, was weiß ich, wenn du so ein Zirkurat siehst aus der altbabylonischen Zeit, dass dann einfach die ganze Nanotechnologie, die auf diesen Ebenen aufgebaut worden ist, aus einem nicht altersbeständigen Material, das wir noch gar nicht kennen, gebaut worden ist und deswegen gar nicht nachvollziehen können, dass die technologisch viel weiter waren, als sie bauen ein paar Steine übereinander.
Ja, also ich meine, überleg doch nur mal, also was da seit den 80ern an digitalen Daten generiert wird, was gar nicht mehr auf Papier oder irgendwo stattgefunden hat, das wird man nicht mehr nachweisen können. Ne?
Vielleicht gab es einfach einen schlimmen Sonnensturm und alle...
Ein Kochrezept in Keilschrift aus Mesopotamien oder so, das kannst du heute noch lesen. Ne? Ist schwierig. Wie gesagt, ich erzähle mal die Geschichte, als ich mal im Archiv war, da lag eine fast 1000 Jahre alte Papsturkunde auf Pergament, die konntest du noch lesen und ein paar Meter weiter war ein Schrank, da waren irgendwelche Magnetbänder von der Stasi gestapelt, die konnte niemand mehr entziffern, weil es die Maschinen nicht mehr gibt.
Ach ja. Was?
Ja, also deswegen, ist jetzt kein Plädoyer dafür, Kälbchen und Zicklein das Fell abzuziehen und wieder auf Pergament zu schreiben. Aber so dieser ganze digitale Datenmatsch, also da wird von unserer Kultur nicht allzu viel übrig bleiben.
Der Fortschritt ganz ist flüchtig.
Der Fortschritt ist flüchtig. Also stell dir mal vor, die ganzen hochgehypten Künstler, die jetzt gerade nur im Streaming stattfinden. Die kein Vinyl nicht mal CDs verkaufen oder so, ne? Weiß ich nicht, ob von denen jemals irgendjemand irgendwas hören wird, eine Platte von Roger Whittaker oder so weiter, die wird die Jahrhunderte überstehen, ne? Vielleicht ist das dann das Bild, was dann in der Zukunft mal von uns anlangt, dass Howard Carpendale eine kulturelle Höchstleistung unserer Zeit war und nicht Apache oder so. Ne? Also.
Ja, unbesehen.
Ja, also das ist schon, kennst du diese Theorie? Ich habe da mal was drüber gelesen, bin da aber noch nie mal weiter irgendwie reingedrungen, ob das nur eine krude als Hitler und Albert Speer sich mal auskaspern wollten mit diesen Valuable Ruins. Also, dass die wollten durch Verwendung von bestimmten Zement- und Betonanteilen und bestimmte Bauweisen schon vorher bestimmen können, wie die Ruinen ihrer Gebäude mal aussehen werden.
Mhm.
Also quasi so eine Art Landschaftsarchitekturplanung schon für die Ruinen in 10.000 Jahren oder so. Ist schon ein krasser Gedanke, ne? Also für das tausendjährige Reich. Also,
interessant. Das wusste ich nicht. Das ist ein spannender Aspekt.
Ja.
Dann für Germania quasi.
Für die Weltreichshauptstadt, ne? Oder wie ist das? Ja, ja. Das, also zumindest haben einige Zeitzeugen das so geschildert wohl, dass es mal solche Überlegungen gab.
Aber ich glaube, da ist, glaube ich, viel dran, wenn man jetzt bedenkt, ne, wie viel getan wird. Jetzt mal ganz grob gesagt, jeden Tag von ganz vielen Menschen dort draußen, wie viel geschaffen wird an temporären und langfristigen Werken auch und was davon überhaupt nur die nächste Generation noch wahrnimmt, ne? Auch jetzt schon.
Hm.
Wie viel davon sozusagen verschwindet im kulturellen Gedächtnis.
Hm.
Also natürlich war die kulturelle und gesellschaftliche Landschaft viel größer, als wir uns das heute vorstellen können in der Vergangenheit. So, ich glaube, ne, und deswegen bin ich ja auch immer so kritisch gegenüber Geschichtswissenschaftlern, die behaupten, den absoluten Durchblick von allem zu haben und die eindeutige Wahrheit, weil es ja im Grunde immer nur ein winzigster Ausschnitt auf eine Welt und eine Gesellschaft ist, basierend auf dem Bruchteil, dem Rest von Aufzeichnungen, die man noch bekommt. Und das wiederum nur aus herrschaftlichen Zeugnissen oder was weiß ich, aus irgendwelchen Müllplätzen. So, das ist ja, also dazwischen passiert ja relativ wenig, ne? Vom normalen Volk, was überdauert die Jahrhunderte oder hat die Jahrhunderte überdauert. Und wenn man jetzt Jahrtausende zurückgeht, so wer sagt denn, dass es nur Keilschrift in irgendwelche Steine gab und nicht eine Art von Datenträger, der halt zerfallen ist? Komplett hundertprozentig. Ne? Ich bin letztens über den Fakt gestolpert, dass Forscher einen in Baumharz eingeschlossenen Dino-Schwanz gefunden haben, der einfach Federn hatte.
Okay.
So. Also ich bin sicher, dass wir das noch erleben werden, dass die Forscher irgendwann herausfinden, dass Dinos alle Federn hatten und dass es einfach nicht diese ekelerregend riesigen, bösartigen Echsen waren, sondern einfach alles riesige Vögel. Das waren alles riesige. Du, guck dir doch mal den verdammten T-Rex an. Das ist doch keine Echse, das ist doch ein Vogel. Der hat einfach kleine verkümmerte Flügel vorne gehabt. Das waren doch keine Arme, was für ein Schwachsinn. Das Konzept ist doch schon so völlig blödsinnig. Wieso sollte es so eine Kreatur geben, wenn es kein Vogel ist?
Ja, das ist ja, also manche ernsthafte Wissenschaftler, die reden ja heute auch von Nicht-Vogel-Dinosauriern und von Vögeln. Ne?
Ja, an dem Punkt sind sie mittlerweile schon, das ist klar.
Also das ist schon interessant, aber natürlich, es gibt ja immer wieder Sachen, die irgendwie ausgebuddelt werden, wo keiner eine Ahnung davon hat, was das ist, wofür das mal gebraucht wurde. Aus dem alten Rom gibt es so ein Teil, was immer mal gefunden wird von Archäologen, wo die heute noch keine Ahnung haben, was das ist.
Ja, so ein bisschen wie mit dem Spongius.
Mit dem Spongius, ja. Ich komme jetzt nicht drauf. So ein zwölfseitiger Würfel ist das irgendwie. Naja, ist ja auch egal. Aber natürlich, klar, das wirst du nie erfahren. Also es gibt ja Herrscher und Dynastien, von denen du nie was erfahren hast. Ne? Also beste Beispiel Tutanchamun. Ne? Also wahrscheinlich der unbedeutendste Pharao, den es je gab, der so unbedeutend war, dass überhaupt niemand von seiner Existenz wusste und deshalb auch keiner nach dem Grab gesucht hat, irgendwelchen Grabräubern oder so. Ne? Das ist ja dieser glückliche Umstand, dass das einzige Pharaonengrab ist, was bisher unangetastet gefunden werden konnte, weil der einfach scheißegal war. Genauso, ja, wie viele Leute gibt es noch, über die du von vor tausenden Jahren redest, das sind, oder hunderten Jahren, das sind nicht mehr viele. Ne? Genghis Khan vielleicht, paar ägyptische Pharaonen, aber das hat dann auch eher was mit fast schon mit Popkultur zu tun.
Ne? Ich wollte gerade sagen, das ist dann halt der Donald Trump der damaligen Zeit, weil sich alle möglichen Völker drüber Gedanken machen mussten, wo der Arsch jetzt als nächstes mit seiner Reiterstaffel einreitet. Ne?
Ja, das könnte durchaus sein. Das Bild ist gar nicht so schief. Da gebe ich dir recht. Das war schon. Ja, da hat die Welt schon terrorisiert, die damalige. Ne?
Also ja, und genauso wie man jetzt in, was weiß ich, 1000 Jahren, wen wird man 1000 Jahren noch aus dieser Zeit kennen? Hitler.
Wahrscheinlich.
Wen noch?
Aus dem 20. Jahrhundert, meinst du?
Einstein vielleicht?
Es kommt drauf an. Es kann auch wirklich sein, dass Einstein, da lehne ich mich komplett weit aus dem Fenster, ne? Aber es kann ja auch sein, dass da wissenschaftliche Fortschritte, die wissenschaftliche Erkenntnis solche Wege beschreitet, dass Einstein irgendwann mal nichts mehr anderes sein wird als Sigmund Freud, ne? Also der wissenschaftsgeschichtliche Bedeutung hat und die Sachen, die er irgendwann mal definiert hat und rausgefunden hat, gar nicht mehr so eine Geltung haben. Irgendwie. Ne?
Einstein hätte halt Bilder malen müssen. Dann wäre vielleicht ein Leonardo da Vinci in Zukunft.
Ja, du, ich bin mir wirklich nicht sicher. Also selbst bei Hitler kannst du das nicht prognostizieren.
Ja. Doch, bei Hitler bin ich mir ziemlich sicher, weil alle auf der ganzen Welt diese Fresse kennen, weil das so ikonisch ist und weil so viele Leute, naja, so blöd es klingt, und so viele Leute darüber geschrieben haben in jeder Form und Farbe, das wird nicht mehr verschwinden.
Ne? Also wäre für mich schon auch der Nummer 1 Kandidat, da gebe ich dir recht, aber du weißt doch nicht, ob da nicht irgendjemand mal aus dem Schatten heraustritt, also keine Ahnung, vor 2000 Jahren wäre auch niemand auf die Idee gekommen zu sagen, ey, Jesus, über den werdet ihr noch reden. Da wird noch Kultur und Politikgeschichte von Jahrhunderten gestalten und beeinflussen.
Aber wir haben ja auch schon über den esoterischen Hitlerismus gesprochen.
Ja, haben wir auch. Ja, da war mein Lieblingssatz von dir, aus der Klapse direkt zur SS. Es war ein schöner Lebenslauf, aber ja, war ja so, wirklich. Naja, klar, aber also wie gesagt, also da wüsste ich nicht, was ich da noch prognostizieren soll. Also da ist wieder dieser Film oder auch das Buch Cloud Atlas total cool. Ja. Ne? Welche Koinzidenzen und verschlungenen Wege da Leute ikonisch oder selbst erlösergleich oder religionsstiftend darstellen lassen, die in völlig anderen Zusammenhängen ihre Kulturleistung vollbracht haben. Ne? Also deswegen kann man, also das kann man sich nicht ausdenken, auf was für dummen Pfaden die Menschheit noch verlaufen wird. Ne?
Für mich war das einfach so einschneidend, als wir über das Paul-Löbe-Haus gesprochen haben und du nicht wusstest, wer Paul Löbe ist, obwohl der ja die SPD in Ilmenau begründet hat.
Ja.
So, und einer der Vorkämpfer zur Zeit der Weimarer Republik und ja irgendwie auch sehr, also generell politisch sehr bedeutsam zu der Zeit und man ihm in der Generation davor sozusagen dieses Haus gewidmet hat. Und er aber, also selbst wir jetzt schon ihn nicht mehr kennen und die nächste Generation ihn definitiv nicht mehr kennen wird, wie sowas verwischt. Von Generation zu Generation, ne? Und wie viele Menschen übertreten sozusagen eine Generation? Also sind außerhalb ihrer eigenen Generation noch bekannt und so weiter und so fort. Also auch Erich von Däniken, den kennen wir jetzt noch, aber ich glaube, der ist nicht mehr bekannt in dem Sinne. Der ist bei der Generation in deinem Alter, sag ich mal noch, die noch durch Bücher gelesen haben, die noch diesen popkulturellen Hype so in den 90ern oder wann das war, mitbekommen haben, als der wirklich überall irgendwie rumstand. Aber ich denke mal, in meiner Generation ist der schon nur noch so, und in der nächsten wird er auch vergessen sein. So, wir beide werden auch vergessen sein, egal was wir irgendwie erreichen. Und es ist schön, wenn es eine Generation sozusagen überspringt, aber ich glaube, zwei können wir komplett vergessen.
Ja, also zwei Generationen hast du noch eine Chance bei den Enkeln, eventuell, ne? Aber das hat natürlich keine Breitenwirkung. Das ist schon klar. Das kann man nicht beeinflussen. Aber das ist ja trotzdem schon immer vor allem auch das männliche Streben in dieser Welt, ne? Irgendwie so dieses sich verewigen und wenn es auch nur ein Fußabdruck im frischen Beton ist irgendwo, wo man nicht an sich halten kann und da reinlatschen muss, ist wahrscheinlich menschlich genauso das Vergehen wie das Streben nach Ewigkeit. Ja? Also zumindest von der Bedeutung her oder von der eigenen Wirksamkeit und Ideengeschichtlichkeit her.
Naja, ich glaube, dass das auch ein Antrieb ist, Kinder zu bekommen. Dass das die eigene Existenz sich einfach so verwischt in der Zeit.
Ja, kann auch eine Rolle spielen, klar, gebe ich dir recht.
Weil was hat das alles ansonsten hier für eine Bedeutung gehabt?
Das ist, glaube ich, die größte Leistung, die ein Mensch vollbringen kann, dass er sein Leben mit so viel Sinn erfüllt, dass er das aushalten kann, wie sinnlos das Leben eigentlich ist. Ne? Wie banal und zufällig. Also was gleichzeitig, was für ein Wunder und gegen welche Unwahrscheinlichkeiten es stattgefunden hat, dass man überhaupt existiert, aber wie bedeutungslos und schnell verhallend die Existenz an sich überhaupt ist und wie zerbrechlich.
Ne? Du meinst, dass er sich einredet, dass das, was er tut, eine Relevanz hätte über ihn als Person
hinaus? Nee, ich rede nicht von Relevanz, ich rede einfach von Sinnhaftigkeit. Dass jemand damit klarkommt, trotz der Einsicht in dieses Nicht-Überdauern-Können, in dieses Nicht-Epochal-Sein-Können, in diese Irrelevanz auf langer Sicht gesehen, trotzdem Sinn in seinem Leben zu haben und nicht diese Leere zu fühlen, die es auf die lange Strecke eigentlich ergeben wird, die Summe deines eigenen Lebens. Das ist eine ganz große Leistung und ich glaube, das ist einer der Faktoren, die glückliche Menschen ausmacht.
Ist halt nur die Frage, wie weit du rauszoomst, ne? Wie sehr das Bedeutung hat, was du tust.
Klar. Also es gibt sicherlich Leute, die agieren da im Aktionsradius ihrer Briefmarke und denken, es ist ja der geile Scheiß. Irgendwie, die das dann nicht erkennen, diese Sinnlosigkeit. Dazu braucht man ja schon eine Art, zumindest ein gewisses Maß an geistiger Befähigung, das einsehen zu können, auf Universumsebene, wie sinnlos unsere Existenz ist. Aber dann trotzdem in seinem Leben Sinnhaftigkeit und Spaß, Genuss, Erfüllung, Zuversicht zu finden, das ist eine riesengroße Leistung.
Haben wir da jetzt wieder den Weg zur Religion gefunden?
Nee.
Dass diese Sinnlosigkeit von allem auch ein Grund ist, sich der Religion zuzuwenden oder warum es Religion überhaupt geben muss, um dahinter einen größeren Plan zu sehen?
Nee. Also keine Ahnung. Ich Religion ist halt so ein Ding. Ich weiß nicht, würde heutzutage jemand das Christentum erfinden, wäre das wahrscheinlich nur ein Tutorial auf YouTube oder bei Instagram, ne? Es ist ja eigentlich nichts weiter als ein an die Hand nehmen und zusammenführen von Menschen und denen, was weiß ich, das Leben mit irgendwas beibringen, was es vorgeblich schon immer gegeben hat und was für einen selber verantwortlich sein soll. Ne, das ist ja alles so eine Hilfskonstruktion. Ich glaube, Religion hat auch ganz viel damit zu tun, dem eigenen Leben der Religionsführer eine Aushaltbarkeit und Sinnhaftigkeit zu geben.
Also Jesus war sozusagen ein Tutorial-YouTuber, der sich selbst verewigen wollte.
Also ich glaube, Jesus war ein ziemlich cooler Typ. Die Leute, die ihm dann hinterhergerobbt sind, wie es immer so ist, ne? die waren dann nicht mehr ganz so cool. Aber Jesus selber, glaube ich, der hat vielleicht Sachen gemacht, weil er die gut fand, weil er die so gefühlt hat und gar nicht so sehr darüber nachgedacht hat. Und da rede ich jetzt nicht von den ganzen Sachen, die ihm vom Christentum in den Mund gelegt werden, ne? Also das glaube ich gar nicht. Oder wenn man Jesus mal als historische Figur betrachten will, das glaube ich nicht, dass der schon eine eigene riesengroße Agenda hatte. Jesus war ein cooler Hippie, glaube ich.
Ich glaube nicht, dass irgendjemand, der einfach nur ein cooler Hippie ist, eine Followerschaft generiert. Das muss schon ein berechnender Arsch gewesen sein, der Leute manipuliert hat. Sonst geht das nicht. Also ich habe noch nie jemanden gesehen, der wirklich von sich aus gut ist und eine kultische Followerschaft bekommen hat. Nie. Das sind immer Soziopathen oder irgendwelche, also Leute, die richtig gefährlich sind.
Von welcher Followerschaft redest du dann jetzt?
Na, Leute, die so richtig...
Ja, aber das war ja erst alles nach seinem Tod.
Naja, stimmt doch gar nicht. Das sind doch die Leute damals schon zu ihm hingekommen, zu seiner Bergpredigt und so. Der hat doch die Leute damals schon angezogen.
Ach so, meinst du das? Ja, aber das war ja noch keine fanatische Followerschaft. Im Gegenteil, ne? Also auf dem Weg zum Berg Golgatha, da, ich meine, Pontius Pilatus, da konnte sich ja seine Hände auch nur in Unschuld waschen, weil der hat, glaube ich, mehr Gegner als Anhänger gehabt damals.
Ich meine, Charles Manson hatte auch nur ein paar Anhänger, die ihm gefolgt sind. Waren jetzt, ich weiß nicht, waren weniger als 12, ne?
Ich weiß, ja gut, von den 12 bei Jesus, da hat ist ja einer auch ausgeschert, ne? Bekannterweise. Aber ja, meinst du, es war Follower-Neid?
Ja, also wie gesagt, wenn man das versucht mit irgendwelchen modernen Maßstäben, ne, wie würde dieses Phänomen heute funktionieren? Da hast du komplett recht, das wäre irgend so ein Influencer. Und der hätte dann so eine Kernfollowerschaft, die total obsessed sind von dem und würde, was weiß ich, so Greta Thunberg-artig irgendwelche Virtue-Signaling-Maßnahmen ergreifen, wo er sehr viel medialen Zirkus generiert.
Also zeitweise hat das bei Greta Thunberg wirklich solche Züge gehabt. Ja, da gebe ich dir recht. Ja,
und das hat auf der anderen Seite halt sehr viel Hass auch produziert. Ne? Also das, wenn du auf der einen Seite eine starke Followerschaft generierst, dann generiert das auf der anderen Seite viel Hass.
Ja, heute umso mehr. Ne? Das ist klar. Also deswegen schwer vergleichbar. Aber also ich glaube, organisierte Religion hat auch ganz viel mit dem Sinngeben fürs eigene Leben was zu tun. Ne?
Ja, ja.
Damit man nicht so sinnhaftig. Aber das ist dann,
glaube ich, es ist ein Hilfskonstrukt.
Es ist ein Hilfskonstrukt, ein Angebot. Und ich habe auch schon kenne viele Leute, für die organisierte Religion auch viel Positives bewirkt hat und bewirkt. Die da viel Positives bewirken, das will ich überhaupt nicht sagen. Aber trotzdem finde ich das unfassbar übergriffig, dass sich jemand zwischen dem Menschen und sein Gott stellt als Mittler. Das widerspricht an allem.
Aber
also wenn ich von der Existenz von sowas ausgehen sollte,
würde ich nicht
akzeptieren.
Weil ich glaube, dass das Praktizieren von Religion hat auch viel mit Ritualen zu tun. Und sie sind in dem Sinne ja eine Art Dienstleistung für dieses Ritualisieren von Glauben, oder? Also, dass man eigene Gläubigkeit wahrnimmt, dazu braucht es doch auch einen Akt.
Also du meinst, so wie man an seinem hochmodernen Auto heute nicht mal selber rumschrauben kann und eine Vertragswerkstatt braucht, braucht man dann einen Übersetzer und Dienstleister, um damit klarzukommen und das anwenden und funktional halten zu können.
Also man würde ja dann in der Werkstatt dabei sitzen und zugucken, wie da dran rumgewerkelt wird. Das passt nicht ganz, glaube ich. Es ist eher so ein, wie könnte man das vergleichen? Es ist auch ein Punkt der Achtsamkeit irgendwie. Ich nehme mir diese Zeit, um ein konkretes Ritual zu vollziehen. Und in manchen Religionen ist es halt das Anzünden von Kerzen und das Schmücken von irgendwelchen Figuren. So, und im Christentum ist es halt eine konzertierte Aktion, wo man in der Gemeinschaft so zusammenkommt, sozusagen. Ne, in manchen Religionen gibt es viel einzelne Aktionen mit der eigenen Hausgottheit beispielsweise. Und im Christentum ist es das Zelebrieren einer Gemeinschaft, die ja auch aus dieser Untergrund- und überlebenden Gemeinschaft der frühen Christen sich so entwickelt hat. Also
gebe ich dir recht, aber dann stellt sich dann natürlich die Frage nach der hierarchischen Struktur dieser Gemeinschaft. Ne? Und das ist ja da, wo wir die Kritik anlangt, ne? Dass da Menschen Gemeinschaft spüren wollen und so weiter. Das ist ja auch nur menschlich, ne? Ist ja auch nichts anderes als eine Art Herdentrieb. Das ist klar, aber ob da nun einer der Obermuckel sein muss oder ob das so verkappte demokratische Strukturen haben muss, wie in der evangelischen Kirche, die ja auch völlig von Versorgungspöstchen strukturiert ist, ne? Die funktional für die Gemeinschaft gar nichts mehr hergeben.
Ja, aber ist doch die normale demokratische Gesellschaft auch? Also wie unterscheidet sich das Konstrukt der Kirche vom Staat?
Ja, aber das schwächt doch nicht.
Wir glauben daran, dass die oberste Person die oberste Autorität ist, die irgendwie mehr weiß oder mehr kann als wir einzeln. Und deswegen vertrauen wir darauf, dass diese Führungsfiguren uns lenken.
Nee, also in der Gewaltenteilung glaube ich nicht daran, dass der Bundeskanzler die oberste Autorität
ja,
ist.
Ja, aber nee. Die katholische Kirche hat auch die Inquisition oder wie auch immer das jetzt heißt.
Ja, in der katholischen Kirche kannst du das so glauben, aber mit dem normalen, in Anführungsstrichen, demokratischen Staat.
Ja, aber
ist das
Mike,
ja nicht
wo gibt es denn den normalen demokratischen Staat? Das ist ein historisches Novum, das einmal so passiert und vermutlich auch nicht mehr Ewigkeiten so existieren wird. Also das menschliche Zusammenleben war doch nie so, wie es jetzt ist. Das ist einmal kurz so, in the blink of an eye, quasi. Wir müssen nur rauszoomen. Wir reden jetzt hier von einer Institution, die seit 2000 Jahren existiert versus eine Institution, die seit 80 Jahren existiert.
Naja, gut, also wenn du in die Demokratiegeschichte ins alte Griechenland zurückgehst oder so.
Das hat auch anders funktioniert als unsere Demokratie heute.
Ja, natürlich, es gibt da Erweiterungen vom Kreis der Demokratie, vom Bürgerbegriff und so weiter, das ist schon klar. Aber die grundsätzlichen Gedanken kannst du nicht sagen, dass das ein Produkt des 20. Jahrhunderts ist bei der Demokratie.
Also die Demokratie in Griechenland oder in Athen jetzt beispielsweise, das ist schon sehr wie ein Kardinalskollegium. Das ist schon sehr ähnlich. Da sitzen die obersten Patrizier der Stadt zusammen und entscheiden Dinge.
Ja, was damals fortschrittlich war und demokratisch war.
So funktioniert das in der Kirche auch.
Dass die obersten Patrizier zusammensitzen, so funktioniert das zum Beispiel in der katholischen Kirche überhaupt nicht.
Na, die obersten Bischöfe entscheiden. Und das sind ja wohl die Patrizier in diesem Konstrukt.
Der Papst entscheidet, niemand anders.
Nee, aber der Papst wird ja von denen entschieden.
Wie? Papst wird von Kardinälen, nicht von Bischöfen entschieden?
Ja, ich rede doch jetzt aber von der Pyramide dieser Machtverteilung.
Weiß ich jetzt nicht, was du meinst.
Es gibt einzelne mächtige Männer, die alle Macht in ihren Händen halten. Das war in Griechenland so, das ist heute so, das ist in der katholischen Kirche so.
Okay, wenn du damit darauf hinaus willst, dass die katholische Kirche noch nicht weiter ist als die damalige griechische oder athenische Demokratie, da gebe ich dir recht.
Ich behaupte, wir sind auch jetzt nicht weiter als das, wir machen uns nur was vor.
Ich glaube, wir sind weiter als in der griechischen Demokratie und wir machen uns was vor. Da gebe ich dir recht. Also, dass es da keine Kritikpunkte an unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, wie sie sich in der Praxis gerade zeigt, also an der Verfassungswirklichkeit gibt, das kann man ja nun wirklich nicht behaupten. Und dass es sogar mal schon bessere Zeiten für unsere Demokratie gab, als wir sie heute haben, da brauchen wir ja auch nicht drüber reden, sind wir, glaube ich, denke ich, auch einer Meinung. Klar, wenn man das so betrachten will, muss man das natürlich in Theorien betrachten. Ne? Wenn du dann von den Verfassungswirklichkeiten ausgehst, das sind ja ganz andere Sachlagen. Das stimmt. Da ist viel Degeneration und Erosion mittlerweile schon dabei. Kapitalismus und Demokratie nicht zusammen.
Ich glaube nicht, dass es der Kapitalismus ist. Ich glaube, es ist der Mensch, der sich jedes Mal ein neues System so einrichtet, wie es irgendwie zeitgemäß funktioniert, um Herrschaftsansprüche zu regulieren und zu bestehen zu lassen.
Ja, gebe ich dir ja recht. Und im Moment ist das noch der Kapitalismus.
Genau. Ne? Und dementsprechend verstehe ich, also ich bin ja d'accord mit dir, was Kritik an der historischen Kirche und so angeht. Aber ich verstehe halt nicht diese Unterscheidung zwischen die Kirche in ihrer Hierarchie ist so schlimm und so anders als andere Institutionen. Also wo ist der Unterschied? Ich verstehe diesen Unterschied nicht.
Also den Bundeskanzler kann ich, wenn auch nur indirekt wählen, mit der Papstwahl habe ich nichts zu tun, zum Beispiel.
Du hast mit der Wahl von Friedrich Merz zu tun gehabt.
Wenn du dich an der Bundestagswahl beteiligt hast.
Ja, das ist doch illusorisch, dass du als einzelner Mensch genauso viel, also mehr zu tun hattest bei der Wahl des Bundeskanzlers als bei der Wahl des Papstes.
Das ist nicht
illusorisch. Du bist doch völlig egal. Selbst deine Ansage in Wacken gegen Friedrich Merz hat doch keinerlei Veränderung dieses Zustandes bewirkt.
Ja, trotzdem bist du anteilig an der Wahl beteiligt. Mehr als bei der Wahl zum Papst. Da kannst du jetzt sagen, es sind homöopathische Dosen, aber du kannst nicht behaupten, dass es das Gleiche ist. Das ist absolut falsch.
Also ich glaube, wenn du als Patriarch einer einflussreichen industriellen Familie mit sehr viel Geld ausgestattet, Geld in gewisse Thinktanks investierst, die wiederum politische Werbung betreiben und politische Beeinflussung betreiben, hast du einen großen Anteil, kannst du einen großen Anteil an demokratischen Wahlen haben, kannst aber genauso dieses Geld und dieses Netzwerk dafür nutzen, um Kardinäle nach vorne zu hieven, Bischöfe zu Erzbischöfen zu machen durch deinen Einfluss etc. etc. Ich glaube, es gibt einfach Menschen, die mehr sind als wir, kleine Schmeißfliegen der Geschichte, die sowohl das eine System als auch das andere System beeinflussen.
Nee, da redest du gerade nicht von einem System, sondern von der Unterwanderung von System.
Ich glaube nicht, dass es dieses System wirklich gibt, Mike.
Dieses System gibt, das heißt Grundgesetz, da musst du nur mal reinschauen, ja, wie das pervertiert und wie das abgewandelt wird in der Verfassungswirklichkeit. Das ist was komplett anderes, aber du kannst nicht behaupten, dass es dieses System nicht gibt und dass die Unterwanderung dieses Systems ein System wäre, das halte ich für eine Behauptung, die nicht haltbar ist. Weil wenn sie ein System wäre, dann wäre sie so regelbasiert, dass es nicht mehr clandestin wäre. Ja, das macht sich ja gerade, diese Beeinflussung macht sich ja gerade zunutze, dass sie nicht systematisch und außerhalb von Systemen stattfindet. Das ist also, da haben wir eine unterschiedliche Auffassung von System. Ein System ist was Hochtheoretisches.
Gut, also das System existiert, aber es wird in der Realität, spielt es eigentlich nur die Rolle als eine Art Gerüst, an dem sich die Leute, wie sie wollen, entlang hangeln.
Das könnte man so beschreiben, ja. Mit ein bisschen, wie soll man sagen, mit ein bisschen Bösartigkeit könnte man das so beschreiben, würde ich gelten lassen, ja.
Ja. Gut, Mike, ich glaube, wir können das jetzt, wir kriegen das nicht geklärt, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die können ja das nochmal für sich irgendwie rekonstruieren. Vielleicht das haben wir jetzt auch einfach aneinander vorbeigeredet und es ist beim Zuhören ein bisschen klarer zu rekonstruieren. Ich wollte ja eigentlich noch einen Kundenservice machen. Der ist jetzt allerdings schon wieder ein bisschen ausführlicher. Ich fürchte, das werde ich jetzt nicht mehr schaffen.
Ich musste meinen ja auch ein paar Mal verschieben. Also das sei dir zugestanden, auch zur Enttäuschung unserer Zuhörer und Zuhörerinnen. Aber ist halt manchmal so.
Ja, also beim nächsten Mal machen wir den ganz, ganz konkret. Dann unterbreche ich dann einfach jedwedes Gespräch ab der Hälfte des Podcasts und dann sage ich so, jetzt wird hier erstmal kurz Kundenservice übernommen.
Ja.
So, ne, das ist halt immer das Problem, ne, wenn man sich dann einmal irgendwie reinarbeitet, dann wird es dann immer so elend lang und ist ja spannend. Gerade wenn man irgendwie so die Anfänge von, ne, ich interessiere mich ja immer für die Anfänge von solchen Biografien, wenn man sich dann so in die Anfänge reinarbeitet, dann dauert es dann immer so ewig. Hm. Genau.
Na dann.
Also beim nächsten Mal, Leute, da wisst ihr wenigstens, was euch da erwartet. Und da reden wir auf jeden Fall nicht mehr über Religion. So.
Ja, mal sehen, wie viel davon überhaupt noch übrig bleibt. Ja, mach's gut. Ich schau mal, was an diesem Podcast genießbar war und das habt ihr gerade gehört.
Bis dann, tschüss.
Tschüss. Das ist, glaube ich, die größte Leistung, die ein Mensch vollbringen kann, dass er sein Leben mit so viel Sinn erfüllt, dass er das aushalten kann, wie sinnlos das Leben eigentlich ist.